Jesus hat gesagt, dass die Kinder der Welt in ihrem Bereich klüger sind als die Kinder des Lichts in dem ihren. Das ist nicht nur damals wahr gewesen, das ist oft und zu jeder Zeit wahr gewesen und auch heute. Zu viele der Dinge, die wir unternehmen, machen wir auf eine Methode, die man in Amerika Hit and Run nennt. Man schlägt zu und läuft weg. Und es ist erst ziemlich neu, dass es Brüder gibt, die auch die Qualität, das Wissen, die Bildung dafür haben, die also solche Sachen studieren, auch was Gemeindewachstum angeht. Es ist ungefähr 5 Jahre her gewesen, ungefähr. Da hatten wir ein Predigertreffen in Norddeutschland und da hat der Bill Wilson aus Köln uns mit einem Buch bekannt gemacht, das er gerade in Amerika gesehen und mitgebracht hatte. Und es hatte den deutschen Titel, also es hatte einen englischen, aber auf Deutsch, warum Gemeinden wachsen. Und das hat mich und uns andere damals fasziniert. Ich habe mir dann auf meiner letzten Reise das Buch gekauft, es ist mittlerweile erweitert worden. Und habe es noch einmal gelesen und war noch mehr fasziniert. Und diese Karte, die ich entworfen hatte, ist eigentlich ein Ergebnis von Anregungen über die Zielrichtung und über die Art und Weise, wie wir also Menschen erreichen und wen wir erreichen sollen und warum wen und so weiter. Und die Ergebnisse bis jetzt, ich meine, noch wird es davon abhängen, was ich mit den Leuten nun tun kann. Aber jedenfalls die konkreten Ergebnisse, die schon da sind, die bestätigen, dass das richtig war, was wir getan haben. Und ihr werdet auch aus eurer eigenen Erfahrung vieles von dem, was hier vorgetragen wird, bestätigen können. Und hoffentlich lernen wir alle noch immer noch viel dazu. Was hier geschehen ist, und es ist also nicht mein Stoff, sondern ich gebe nur weiter, was der Bruder Jäckle selber erforscht hat und in diesem Buch hier wiedergibt. Ich muss ihn euch vorstellen, der erste eigentliche Redner heute, ich bin nur sein Übersetzer. Der Bruder Jäckle ist ein Ältester einer Gemeinde in Tulsa, Oklahoma, und er ist gleichzeitig Soziologe. Und seine Doktorarbeit, mit der er also Doktor der Soziologie wurde, war eine Untersuchung, warum Gemeinden wachsen. Und die Ergebnisse sind eben hier in geraffter Form niedergelegt und wir werden sie hoffentlich heute und in den nächsten 3 Tagen kennenlernen. Er hat sehr viel Arbeit und Mühe auf diese Erforschung gewendet und hat im Wesentlichen Folgendes getan. Er hat 3 Gruppen von Menschen untersucht, jeweils 240. Und zwar 240, die nachdem ein Christ, wir wollen das künftig Mitarbeiter nennen, also jemand aus einer Gemeinde, der evangelistisch tätig ist, nachdem ein solcher Mitarbeiter sich mit ihnen beschäftigt hat, dann haben diese 240 sich bekehrt, sind getauft worden natürlich und sind in der Gemeinde treu und aktiv und zufrieden geblieben. Dann gibt es eine weitere Gruppe von 240, die sind auch bekehrt worden und waren auch damals sehr froh und sehr eifrig, sind aber binnen eines Jahres wieder abgefallen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von 240, um die hat sich auch ein Mitarbeiter bemüht, aber es war umsonst, sie sind nicht zur Bekehrung gekommen. Und der Bruder Jäckle hat nun diese 3 Gruppen so ausgewählt, dass sie altersmäßig, bildungsmäßig, einkommensmäßig und so weiter vergleichbar sind und dass sie auch dem Durchschnitt der Bevölkerung entsprechen, dass man also doch von einer Art repräsentativen Durchschnitt sprechen kann, dass man also Schlussfolgerungen, die auf die Gruppe passen, übertragen kann auf die Bevölkerung im Großen und Ganzen und auf die Menschen, mit denen wir alle zu tun haben. Und er hat nun versucht zu sehen, warum war es, dass 240 bekehrt wurden und treu blieben, andere 240 wieder abfielen und weitere 240 überhaupt nicht zur Bekehrung kamen. Sind da Unterschiede festzustellen in den Personen, in ihren Herkünften, in ihren Hintergründen, in der Art, wie sie belehrt wurden, in der Person und Art dessen, der sie belehrt hat und, das werdet ihr ja feststellen. Und es ist interessant, es gibt bemerkenswerte Unterschiede, die da festzustellen sind zwischen diesen 3 Gruppen. Dann ist es natürlich so, dass es Gemeinden gibt, die wachsen, schnell und stetig, andere, die nur langsam wachsen und wieder andere, die gar nicht wachsen oder fast nicht. Und er hat nun jeweils 16 solche Gemeinden ausgewählt. Und die sind auch wieder zusammengestellt, die sind verschieden groß, verschieden alt, in der Stadt, auf dem Land, im Norden und im Süden. Diese sind immer 16 Gemeinden. 16 schnell wachsende, 16 mittelmäßig wachsende, 16 langsam oder nicht wachsende. Und er hat diese Gemeinden miteinander verglichen und hat sie untersucht. Ob es denn da Unterschiede gibt, die erklären können, warum die einen Gemeinden wachsen und die anderen nicht. Warum in der einen Gemeinde von zweien, die bekehrt werden, einer wieder abfällt und in der anderen Gemeinde von 10 nur einer abfällt. Woran liegt das, wenn das immer geschieht? Und kann man das herausfinden, damit wir daraus lernen können? Und die Ergebnisse also der Untersuchung, die möchte ich jetzt mit euch gerne teilen und ich hoffe, sie werden euch gerade so viel helfen, wie sie mir schon in der Zeit geholfen haben, denn darum geht es ja, dass wir daraus also, dass wir Einsichten gewinnen und dass wir daraus Schlüsse ziehen. Also wenn ein Mensch ein Christ wird, dann ändert sich, wie man sagt, seine Selbstdefinition. Also er sieht sich als Christ, jeder von uns, anders als vorher. Wir haben andere Maßstäbe, wir haben andere Selbsteinschätzung, wir kriegen neue Bezüge zu Gott, zu anderen Menschen und wir sehen uns selbst anders, das ändert sich. Und diese Selbstfindung, die stattfindet, wenn wir Christen werden, die ist eingebettet eben in ein Verhältnis zu verschiedenen sogenannten Bezugsgruppen. Bezugsgruppen, damit ist gemeint, dass kein Mensch ganz alleine in der Welt lebt, sondern er hat immer andere Personen oder fast immer, praktisch immer, mit denen er bestimmte Beziehungen hat, die etwas von ihm erhalten und von denen er auch geistig und seelisch etwas erhält. Und natürlich ist die wichtigste Bezugsgruppe normalerweise die Familie und der Kreis der engeren Freunde, die eben mit denen wir immerzu zusammen sind und ohne dass uns das normalerweise bewusst wird, identifizieren wir uns, brauchen wir zur Selbstfindung natürlich sehr weitgehend die Gruppe, in der wir leben, die Familie meist, die engsten Freunde, eben die Hauptbezugsgruppe, wie man das nennt. Die Ortsgemeinde, in die der neue Christ nun hineinkommt und mit der er sich identifiziert, zu der er sich rechnet, als ein Teil von ihr. Ihr merkt das, dass er zum Beispiel vorher sagt, die und ihr, und dann sagt er wir. Ich glaube, das kann man allein an der Art der persönlichen Fürwörter, die er für die Gemeinde braucht, kann man ablesen, wie und ob er überhaupt sich mit der Gemeinde identifiziert. Und ihr könnt es auch sehen an Gemeindegliedern, die im Begriff sind, wegzugehen. Die sagen auf einmal nicht wir, sondern ihr. Nicht wahr? Weil sie sich nicht länger mit dieser Gruppe identifizieren, sondern sie sehen sich als schon getrennt davon. Also, wenn das geschieht, wenn jemand Christ wird, dann ist das natürlich eine weitere, eine sekundäre Bezugsgruppe für ihn. Immer noch bleibt die Familie und der Kreis seiner Freunde in der Regel die Hauptbezugsgruppe. Wenn nun bei einem Menschen, der noch nicht Christ ist, wenn nun da praktisch alle seine Verwandten oder fast alle seine Verwandten und alle seine Freunde, also die, praktisch die gesamte Hauptbezugsgruppe, zur gleichen Konfession gehören, und zwar nicht nur nominell, sondern die bejahen das und die glauben das fest, dann redet man von einem homogenen Muster in der Hauptbezugsgruppe. Homogen, das ist griechisch, das heißt gleichförmig, gleichartig. Wenn dagegen alle Verwandten zu verschiedenen Kirchen gehören und verschiedene religiöse Überzeugungen haben zum Beispiel, dann würde man im Gegensatz dazu von einem heterogenen, verschiedenartigen Muster reden. Und die erste Frage, die hier geprüft wurde, ist, kann man feststellen, ob in der Herkunft dieser drei Gruppen von Bekehrten, der 240 Bekehrten und Treugebliebenen, ich werde sie künftig nur Bekehrte nennen, der 240 Bekehrten und wieder Abgefallenen, die werde ich nur Abgefallene nennen, und der 240 Nichtbekehrten, gibt es da in Bezug auf die Homogenität ihrer Hauptbezugsgruppe vor ihrer Bekehrung Unterschiede? oder nicht? Das ist die erste Frage. Es ist natürlich so, dass ein Mensch seine eigene religiöse Definition sehr weitgehend von seiner Bezugsgruppe ableitet. Ist diese Gruppe homogen, gleichförmig, dann ist sie ein starker Faktor in der Selbstdefinition. Ist aber diese Gruppe heterogen, ist sie verschieden, dann taugt sie nicht als Faktor für eine eigene religiöse Definition. Ich hoffe, ich werfe nicht zu viele Fremdwörter um mich, nur solche, die wir verstehen. Es sollten also, und das war die Überlegung, Menschen, die aus so verschiedenartigen Bezugsgruppen kommen, die also heterogen sind, sollten wohl eher zu gewinnen sein in der Theorie, als Menschen, die aus homogenen Gruppen kommen, weil die eben ganz stark eingebunden sind und beeinflusst sind. Das war die Frage. Und nun geht es eben darum, ob die Wirklichkeit dem entspricht. Und hier haben wir also die erste Tafel, die zeigt also die Stärke des religiösen Einflusses, je nachdem, ob die Hauptbezugsgruppe des Kontakts, das ist also der Mensch, mit dem jemand arbeitet, ob diese Bezugsgruppe homogen ist oder heterogen. Wir haben ja eine Skala von 10 Punkten, von 0 bis 9. 0 bedeutet, dass sie absolut homogen ist. Also da gehören alle in der Hauptbezugsgruppe zur gleichen Religion, sind das sehr eifrig. Und heterogen, das wäre das genaue Gegenteil, da gehören sie alle zu verschiedenen oder das sind nichts, so dass also die heterogene Gruppe kaum tauglich ist, diesen Kontakt in seiner religiösen Definition zu helfen. Und wir sehen die gewaltigen Unterschiede. Wir sehen, dass unter den Bekehrten nur 3 von 240 aus der homogensten Gruppe gekommen sind. Während auf der anderen Seite 46 aus der heterogensten Hauptbezugsgruppe kommen. Und ihr seht, je mehr wir also von homogen zu heterogen gehen, also von der gleichförmigen zu der gemischten Gruppe, umso mehr wachsen die Zahlen. Nicht nur bis hier auf 5, da ist es ein bisschen weniger, aber das Prinzip bleibt. Das Ergebnis also der Befragung bestätigt, was man schon gedacht hat. Dass Menschen, die also aus ganz festgefügten Bezugsgruppen kommen, wo sie alle eine feste religiöse Überzeugung der gleichen Art haben, dass die kaum zu gewinnen sind, weil die so fest eingebettet sind. Und gewinnt man sie doch, was passiert dann? Dann fallen sie zu einem großen Teil wieder ab. Wir sehen bei den Bekehrten, dass nur 32% zu den 5, also von 0 bis 4, zu den 5 homogeneren Gruppen gehören, aber 68 von den Bekehrten zu den 5 heterogenen Gruppen. Und zwar je heterogener, umso höher die Zahl. Bei den Abgefallenen, bei den Nichtbekehrten, ist es genau umgekehrt. 73% von den homogeneren sind wieder abgefallen und nur 27 von den Abgefallenen kommen von den 5 heterogenen Gruppen. Und bei den Nichtbekehrten ist es noch mehr so. Das sind 81% aller, um die sich jemand intensiv bemüht hat und die nicht gewonnen worden sind, gehören zu den 5 homogenen Gruppen, während 19% nur, noch nicht einmal einer von 5, hier zu den heterogenen Gruppen zählt. Was ist das Fazit, was wir aus dieser ersten Erfahrung, aus diesem Forschungsergebnis ziehen können? Das Ergebnis ist, wenn alle Freunde und Verwandten eines Menschen zur gleichen Konfession gehören, dann ist dieser Mensch kaum zu gewinnen. Wenn aber er doch gewonnen wird, dann fällt er mit großer Wahrscheinlichkeit sehr bald wieder ab. Es gibt nur einen einzigen Ausweg in dieser Lage. Und was ist der Ausweg? Was meint ihr? Bitte? Naja, die Frage ist, wie macht man das? Ne? Er ist ja so in seine Gruppe eingebunden. Der Ausweg ist der geraten wird, dass man den Gruppenführer findet und den Gruppenführer bekehrt. Es gibt in jeder Gruppe einen Meinungsführer, der in der Gruppe die stärkste Persönlichkeit darstellt und der nimmt dann die ganze Gruppe mit. Das ist möglich. Also man kann diese homogenen Gruppen nur als Gruppe gewinnen über den Gruppenführer. wenn es überhaupt möglich ist. Aber man kann ein einzelnes Glied, das nicht Meinungsführer ist in der Gruppe, kaum gewinnen. So viel also über die Hintergründe, ja? Bitte?
Kann man auch einen versuchen herauszulösen, weil das ist nicht leicht, aber es steht auch die Möglichkeit.
Wir haben ja eben gesehen, einige sind bekehrt worden aus homogenen Gruppen. Warum ist das interessant zu wissen? Weil wenn ihr nur einen einzigen Menschen näher kennt und er kommt aus einer homogenen Gruppe und ihr habt sonst nichts zu tun, deshalb reden wir ja hier darüber, dann versucht, was ihr kennt. Wenn ihr aber zwei Leute kennt, einer aus einem heterogenen Hintergrund und einer von einer ganz homogenen Gruppe, und ihr müsst euch überlegen, wohin gehe ich denn heute Abend, dann ist ja gerade die Schlussfolgerung, die sich hier ergibt, ich gehe dann lieber zu dem, die Chancen sind viel mehr, dass es hier wird. Wenn ihr Samen aussät und ihr habt einen Sturz, also ein festes Stück Erde und ein aufgelockertes, dann werdet ihr das lieber in das aufgelockerte schmeißen, den Samen, weil es da eher aufgehen wird. Das ist ja das Fazit dieser ganzen Sache, dass wir nicht blind arbeiten sollen, sondern dass wir wählen sollen und sehen, wo Herzen bereit sind. Und die Herzen aus den Heterogenen sind so gesehen bereiter als die anderen. Das heißt nicht, dass wir nicht den anderen das Evangelium sagen sollen, aber gewisse Schlüsse sind zu ziehen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Der Mensch ist nicht zu jeder Zeit seines Lebens und unter allen Umständen seines Lebens gleich offen für das Evangelium. Vielmehr macht jeder Mensch Wandlungen und Änderungen in seinen Lebensumständen durch. Und Tatsache ist, und wir werden das gleich bestätigt sehen, dass solcher Wandel große Bedeutung für die Erreichbarkeit eines Menschen hat. Änderungen, je tiefer sie sind, umso mehr, brechen Beziehungen ab, zerstören sie oder verändern sie nachhaltig und schaffen vorübergehend dann eine Zeit der Unsicherheit, wo Menschen neue Beziehungen aufbauen müssen. Und in diesen Zeiten des Wandels und der Veränderung sind sie besonders ansprechbar für das Evangelium. Je höher das Ausmaß der Veränderung, umso größer dann die Chance, solche Menschen mit dem Evangelium anzusprechen. Nun hat ein Psychologe eine Skala der Stressfaktoren aufgestellt, die Veränderungen mit sich bringen, die also das Ausmaß der seelischen Einflüsse der Veränderung auf die betreffenden Menschen darstellen. Und hier, das ist nach Punkten, der Tod des Ehepartners, natürlich in einer funktionierenden Ehe wohlgemerkt, ist das höchste mit 100 Punkten. Und ihr könnt also hier sehen, die Scheidung mit 73, die Trennung der Ehe, wo man zwar formell verheiratet bleibt, aber doch getrennt ist, 65, der Tod eines nahen Angehörigen, das ist also nun nicht der Ehepartner, sondern Eltern, Geschwister, Kinder. Die Heirat selbst ist ein Stressfaktor, wenn auch in den meisten Fällen. Stress bedeutet ja persönliche Erregung, das kann auch etwas Glückliches sein. Ich war deshalb, werden auch Leute vom Schlag getroffen, wenn sie das große Los in der Lotterie gewinnen. Also das kann auch vorkommen, was ja die meisten als glücklich auffassen. So? Aussöhnung in der Ehe. Pensionierung ist ein großer Stressfaktor. Man wird herausgerissen, die Geburt eines Kindes. Die Änderung der finanziellen Situation, ich meine natürlich eine entscheidende Veränderung, dass jemand seine Stellung verliert und eine ganz andere, viel schlechter bezahlte Arbeit zum Beispiel anfangen muss. Überhaupt Änderungen in der Arbeit, die einschneidend sind. Oder dann, wenn Kinder das Elternhaus verlassen, das ist ein großer Stressfaktor. Wenn eine Frau anfängt zu arbeiten, also in einer Ehe, oder aufhört zu arbeiten. Wenn Kinder in die Schule kommen oder die Schule beenden oder sogar wenn umgezogen wird, der Wohnungswechsel. Das sind die hauptsächlichen Stressfaktoren infolge von Änderungen und alle von ihnen haben einen direkten Einfluss auf die Erreichbarkeit eines Menschen für das Evangelium. Hier sind nun unsere 720 Kontakte dahingehend untersucht worden, ob sie vor ihrer Bekehrung oder Nichtbekehrung, um die man sich bemüht hat im Falle der dritten Gruppe, ob sie da wenig oder viel Veränderungen im Sinne dieser Liste, die ihr eben gesehen habt, in ihrem Leben zu verzeichnen haben. Und ihr seht jetzt eine Skala von 0 bis 9 wieder, gibt das Ausmaß der Veränderung wieder. 0 ist also überhaupt keine und 9 ist eine ganz große Veränderung, sehr viel. Also zum Beispiel, dass jemand die Frau verliert oder den Mann und gleichzeitig umzieht, was ja oft der Fall ist, das ist also dann mehr als 100 Punkte sogar. Und die Leute wurden nun befragt und das Ergebnis seht ihr hier. Und auch hier wieder bei den Bekehrten werden die Zahlen, und zwar eben den auf Dauer Bekehrten, die Zahlen immer größer, je höher das Ausmaß der Veränderung ist. Könnt ihr deutlich sehen. Weniger als 20% der Bekehrten kommen von den fünf Gruppen mit der geringen Veränderung. Über 80% von denen mit der vielen Veränderung. Ganz andersherum bei den Abgefallenen, bei den Nichtbekehrten. 64% der Abgefallenen gehören zu den fünf Gruppen mit wenig Wandel oder Veränderung vorher und nur 36% gegenüber über 80 bei den anderen zu denen, die viel Wandel hatten. Und bei den Nichtbekehrten ist es noch ärger, 68% bei den fünf Gruppen mit wenig Wandlung zu 32% mit viel. Menschen, die jung sind, die sind natürlich auch in einem Prozess der Wandlung. Vor allen Dingen, wenn sie also gegen das Ende ihrer Schulzeit kommen, den Beginn des Studiums, das ist eine solche Zeit. Und das ist mit eine Haupterklärung, warum junge Leute in dieser Zeit besonders ansprechbar sind. Die Untersuchungen von Bruder Jägli haben aber ergeben, dass das keineswegs die einzige Zeit im Leben eines Menschen ist, in dem er besonders ansprechbar ist, dass alle Perioden des Wandels vielmehr ihn öffnen. Und er sagt, das ist eigentlich ein Fehler von uns, und es trifft auch für uns in Deutschland zu, dass wir, wo es überhaupt geschieht, uns nur auf die eine Periode, nämlich auf die Jugendlichen, konzentrieren, während wir die Wandlungsperioden bei den Älteren völlig überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Es gibt nämlich mehrere Lebensphasen mit viel Änderung, die den Menschen offen sein lässt fürs Evangelium. Die erste ist also die zwischen 17 und 30, je nachdem, ob er studiert oder nicht studiert, einen Beruf lernt und so weiter. Da gibt es also viele Wandlungen, da wird dann geheiratet und so weiter. Dann ist eine Zeit der Stabilität, in der der Mensch sein Leben normalerweise lebt und nicht erreichbar ist, bis er zwischen 45 und 50 ist. Und jetzt verlassen die Kinder das Elternhaus, weil sie meist also alt genug sind, dass sie also wegziehen. Dann kommt wieder eine Zeit der Ruhe und dann kommt der nächste Wandel zwischen 60 und 65, wenn der Ruhestand kommt. Die Rente, dann geht in die Rente. Und dann endlich das vierte, wenn der eine Ehepartner stirbt. Das sind also die vier Phasen. Die Zeit der Jugend und der Berufsbildung, der Eheschließung, dann die Zeit, wo die Kinder das Haus verlassen, dann die Zeit, wo der Ruhestand beginnt und dann der Tod des Ehepartners. Der nächste Punkt, der uns jetzt beschäftigt, wir können leider nur so, wir müssen so hetzen, sonst werden wir überhaupt an den vier Vormittagen nicht fertig. Und der nächste Punkt, das sind Unzufriedenheiten oder wie er es nennt, Strukturen an Unzufriedenheit. Wenn die Kraft, Menschen zu bekehren, einzig und alleine in der Botschaft wäre, dann müssten alle Christen werden, die die Botschaft hören. Das ist aber nicht der Fall. Es muss also zu der Botschaft des Evangeliums noch etwas anderes hinzukommen. Tatsache ist, dass das Evangelium alle Menschen retten kann und dass nicht sonst jemand retten kann. Aber Tatsache ist auch, dass der Mensch sich öffnen muss und muss es annehmen und muss es bejahen und muss im Glauben und im Gehorsam darauf eingehen. Wann ist denn nun aber ein Mensch bereit, etwas Neues anzuhören? Wir haben eben schon gesehen, es bedarf großer Umwälzungen in seinem Leben, um ihn überhaupt geneigt zu machen, einer neuen Sache zuzuhören. Deswegen sind Menschen dann bereiter. Es muss also schon in einem Menschen irgendeine Unzufriedenheit mit seinem bisherigen Leben, seinen Ansichten, seinen Vorstellungen, seinen Bezugsgruppen vorhanden sein, dass er überhaupt gewillt ist, sich für eine neue zu interessieren. Und entweder ist er unzufrieden mit seiner Kirche, wenn er religiös ist, oder er ist unzufrieden mit seinem nichtchristlichen Lebensstil, unerfüllt, was immer es ist. Es muss eine Art Unzufriedenheit vorhanden sein. Und unsere 720 Kontakte wurden also nun auch danach gefragt, ob sie mit ihrer Konfession oder wenn sie nicht religiöse Menschen waren, mit ihrem Lebensstil völlig zufrieden oder völlig unzufrieden oder irgendwo dazwischen waren, ehe sie von einem Mitarbeiter erreicht wurden. Also nicht, dass der das erst weckt, sondern ob überhaupt schon, ehe sie überhaupt von der Gemeinde hörten oder ein Traktat sahen oder von jemandem einen Zettel kriegten oder direkt angesprochen wurden, ehe das passierte, ob sie da schon eine gewisse Unzufriedenheit in ihrem Leben hatten. Und wenn das bejaht wurde, dann wurde nach den Gründen dieser Unzufriedenheit gefragt und auch danach, was sie damals vom Leben erwarteten, ehe sie von einem Mitarbeiter beeinflusst wurden. Also ihre Vorstellungen, ehe sie überhaupt mit dem Evangelium in Verbindung kamen. Nun, manche der Leute fühlten keinerlei Unzufriedenheit. Davon wurden kaum welche bekehrt, wie wir noch sehen werden. Andere nannten schon Gründe, und zwar sowohl persönliche wie unpersönliche, schwache wie intensive. Nicht alle dieser Gründe hatten einen Bezug zum Glauben. Manche waren zum Beispiel unzufrieden, weil sie neben einem Nachbarn wohnten, der immer das Fernsehen so laut andreht abends. Und das hat sie einfach geärgert im Leben. Sie haben immer Streit gehabt mit dem und das hat ihr Leben ihnen versauert. Das ist auch eine Unzufriedenheit, aber es ist keine, die passend ist, um jemanden für das Evangelium zu gewinnen. So gesehen gibt es geeignete und ungeeignete Unzufriedenheiten im Leben. Passende und unpassende oder wie immer man das nennen will. Wenn sie eine unpassende Unzufriedenheit hatten, dann kommt es nicht zu einer Bekehrung oder falls das doch geschickt ausgenutzt wurde, dann fielen sie wieder ab. Wo dieser Bezug gegeben war, nämlich wo also die richtige Unzufriedenheit war, kam es zur bleibenden Bekehrung, besonders wenn die Gründe intensiv oder persönlich waren. Und das sehen wir jetzt hier aus der Tafel 3. Wie ihr da seht, sind hier links also ungeeignete oder unpassende Gründe und rechts geeignete. Und die sind nun hier noch einmal aufgegliedert. In der Mitte haben wir keine Gründe. Ganz links intensive und oder sehr persönliche, aber unpassende. Und das genaue Gegenteil wäre bei den guten Gründen intensive und oder sehr persönliche passende Gründe, die also mit dem Glauben einen Bezug haben. Und dann dazwischen, dann wird es also immer schwächer, beziehungsweise dann wieder, in der Mitte ist es also null, nimmt es wieder zu. Wir gehen also hier von starken, ungeeigneten oder passenden Gründen, werden immer schwächer, hören überhaupt die Gründe auf und dann nehmen die geeigneten, die passenden Gründe wieder zu, bis sie am Ende ganz stark sind. Und was ist also nun das, was wir hier sehen können? Nur 8% der Bekehrten hatten ungeeignete Gründe, dagegen waren es 50% der Abgefallenen oder Nichtbekehrten. Weniger als 3% der Bekehrten waren mit ihrem Leben vorher völlig zufrieden. Während 27% der Abgefallenen und sogar 36% der Nichtbekehrten mit ihrem Leben vorher rundum zufrieden waren. Ihr seht, wenn ihr auf einen Menschen kommt, der euch sagt und der das auch offensichtlich zeigt, dass er völlig zufrieden ist, ist die Chance, dass er ihn gewinnt und auf Dauer bekehrt, fast null. Sucht euch lieber jemand, der sucht, der unzufrieden ist. Dort ist der Nutzen viel größer. 89% der Bekehrten hatten die richtigen Gründe, die stehen also hier, nicht wahr, geeignete. Dagegen waren das nur 23% der wieder abgefallenen und 36% 23% der Abgefallenen hatten richtige und nur 14% der Nichtbekehrten. Und deshalb haben sie sich nicht bekehrt. die hatten keine Motive dafür, sich zu öffnen für das Evangelium. Ich war, wenn jemand mit seiner Kirche oder mit seinem Lebensstil, wenn er überhaupt nicht christlich ist, in keiner Weise sehr zufrieden ist, dann ist er kaum zu gewinnen. Und wenn doch, dann ist die Chance, dass wir ihn wieder verlieren, sehr, sehr hoch, wie ihr hier also bei den Abgefallenen seht. Gut über 90% der Bekehrten waren schon mit ihrer Lage unzufrieden, ehe überhaupt ein Mitarbeiter der Gemeinde sie erreicht hat. Die haben schon also geschaut, überlegt, gesehen, was könnten sie wohl tun, was wäre wohl zu machen. Also das war schon vorher da, die waren ein Acker, der einfach bereit gewesen ist. Nun ein Wort zu dem religiösen Hintergrund, von dem ein Mensch kommt. Das ist also jetzt ein bisschen schwieriger in unserer Lage zu übertragen in Deutschland, weil unsere Verhältnisse doch entscheidend anders sind als die amerikanischen. Ich tue es aber trotzdem, weil auch wenigstens auch abgeschwächt wir dennoch daraus für uns Schlüsse ziehen können. Ihr seht, das, was wir bisher hatten, ist in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich und überall in der Welt nicht anders als in Amerika. Denn ich meine, der Mensch ist in seinen Seelen, seinen Zielen, seinen Wünschen, in seinen Problemen, was ihn belastet, was ihn lockt, ist er überall gleich. Das ist nur äußerlich ein bisschen verschieden. Aber die religiöse Situation ist in Amerika doch anders als bei uns und das muss also bitte in Rechnung gestellt werden. Wenn also jemand zu einer christlichen Gruppe gehört, schon einen Glauben hat und in einer Gruppe ist, die uns, ich rede jetzt von uns, den Gemeinden Christi, aus denen wir alle kommen, die uns theologisch nahe kommt, dann sollte ja ihm ein Wechsel in eine Gemeinde des Herrn leichter fallen, als bei solchen, die entweder also viel, ich nenne das mal konservativer, ich werde es gleich erklären, oder viel liberaler sind. Und das ist hier also mit einer Skala wieder, ich werde sie euch gleich zeigen, ich muss vorher noch erklären, von 9 Punkten dargestellt. Die Mitte 5 entspricht unserer Position, von der wir glauben, dass es die biblische ist. Links 0 wäre ganz konservativ, 9 wäre ganz liberal. Mit konservativ meinen wir jene Gruppen, die die Bibel immer und unter allen Umständen wörtlich nehmen. Mit liberal meinen wir solche, die sie fast nie wörtlich nehmen, sondern immer nur so vergeistigen. Und ich glaube, die richtige Einstellung ist die, dass man das Wort des Gottes Wort wörtlich nehmen muss, außer es gibt Gründe aus dem Text selbst, die also dem Text eine bildhafte Bedeutung geben. Beides ist also im Neuen Testament. Und zu den sogenannten Konservativen würden wir also Gruppen zählen, wie manche Pfingstgemeinden und so weiter. Und zu den Liberalen würden wir also ganz liberale Protestanten zählen, die fast nichts mehr glauben. Unser Problem in Deutschland ist also ein bisschen anders, aber das ist, wie gesagt, das amerikanische Modell. Nun, hier seht ihr das, wie sich das ergeben hat. Nummer 5 wären also die Positionen, die uns am nächsten kommen. Und ihr seht, von den Bekehrten ist also weithin der höchste Anteil schon aus solch einer Richtung gekommen. 30% der Bekehrten hatten vorher schon eine ähnliche Position. Bei den Abgefallenen waren es nur 5% gegenüber 30 hier. Und bei den Nichtbekehrten waren es 6, da ist es ein klein bisschen mehr. 60% der Bekehrten, also fast 2/3, hatten entweder die gleiche Position oder nur um eine Stufe verschobene. Also diese 3 hier, 4, 5, 6, ergeben zusammen schon 60% aller Bekehrten. Dagegen ist diese Zahl hier bei den Abgefallenen nur 23% und genauso viel ist es bei den Nichtbekehrten. Dagegen gehören 77% der Abgefallenen und 76% der Nichtbekehrten zu den 6 extremsten Kategorien, also die 3 hier und die 3 hier und genauso hier. Hingegen nur 30% bei den Bekehrten. Das macht also deutlich, dass es je extremer, je entfernter die glaubensmäßige Position eines Menschen ist, ehe er von einem Mitarbeiter von uns erreicht wird, umso unwahrscheinlicher ist es, dass er zu gewinnen ist. Wir sehen aber noch etwas anderes. Wenn ihr seht, die Größe der Zahlen rechts und links bei den Bekehrten und Nichtbekehrten und so weiter, aber vor allen Dingen hier, dann seht ihr, dass wenn Verschiedenheiten da sind, die Liberalen eher zu bekehren sind als die Konservativen. Könnt ihr sehen, 5, 7, 13, ich meine, je näher, umso größer wird die Zahl, aber dementsprechend hier 11, 25 und 36, also das 2- bis 3-fache. Und das ist aber nun für uns ein Lichtblick, weil nämlich die meisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, bei liberal einzuordnen wären. Die vielen Evangelischen und auch zunehmend viele Katholiken, die kommen aus Kirchen, in denen von der modernistischen, von der liberalen Theologie her viele Glaubenswahrheiten der Heiligen Schrift aufgegeben werden. Und immer mehr Leute werden natürlich wach dafür und werden besorgt um diese zunehmende Aufweichung, sind nicht damit einverstanden. Und auf die können wir zielen. Und die Chancen, dass wir welche von denen gewinnen, sind also aufgrund dieser Vorhersagen ganz gut. Das ist also die überwiegende Mehrheit bei uns. In Amerika gibt es sehr viel mehr konservative und sehr viel mehr bibelgläubige Menschen. Da ist die Verschiedenheit. Aber gerade diese Tatsache entspricht auch unserer Situation. Bei uns ist sie noch stärker so. Und in diese Richtung sollten wir also zweifellos auch zielen. Nun, in welchem Punkt unterscheiden sich denn Menschen noch? Wir haben da einen ganz wesentlichen Punkt, den wir nicht angesprochen haben. Das ist das Alter von Menschen. Menschen sind verschieden alt. Und es hat sich gezeigt, dass für die Ansprechbarkeit eines Menschen für das Evangelium zwischen den Bekehrten, Nichtbekehrten und Abgefallenen, was das Alter angeht, keine Unterschiede gewesen sind. Also das Lebensalter eines Menschen hat darauf keinen Einfluss. Keinen jedenfalls, der statistisch nachzuweisen wäre. Allerdings, waren alle, um die es hier geht, Erwachsene. Also es waren natürlich keine Kinder da. Bei Kindern aus Gemeindefamilien, die also groß werden in der Gemeinde und die dann mit, wo sie oft noch Kinder sind, getauft werden, da ist es etwas anders. Auch in diese Richtung werden nun Untersuchungen angestellt und mit denen möchte ich euch auch jetzt bekannt machen, obwohl auch das uns hier weniger betrifft. Denn das, was es oft in Amerika gibt, dass manchmal schon 8-Jährige getauft werden und 9- und 10- und 11-Jährige, das kenne ich bei uns fast nicht. Und ich bin froh, wenn ihr jetzt die Daten seht, werdet ihr es auch sein. Und das kann uns bestärken, dass wir solche Sachen lieber vermeiden, wie wir sehen werden. Also der Bruder Jäckli hat aus mehreren Gemeinden 200 Personen ausgewählt, die in verschiedenen Lebensjahren, aber eben noch als Kinder, getauft worden waren. Die Untersuchungen wurden gemacht zwischen 1965 und 1970. Das niedrigste Taufalter, ein niedrigeres hat er nie gefunden, war 8. Und er hat dann pro Lebensjahr von 8 bis 15 Jahre Alter je 25 Personen gesucht, die er dann auch wieder nach ihren Lebensumständen und so weiter miteinander vergleichen konnte. Es ist also der Ausgangspunkt, sind Gruppen von je 25 Personen, von denen also 25 mit 8 getauft wurden, 25 mit 9 und so weiter bis zum 15. Lebensjahr. Und nun hat er sehen wollen, wie viele von denen, nun nachdem sie schon also 25 oder 30 Jahre alt sind, noch treu geblieben sind. Und die Ergebnisse, die seht ihr hier. Die Summe ist also 200, in jedem sind es 25. Und ihr seht, von den 8-Jährigen waren nur noch 7 von 25 treu. Hingegen 18 waren abgefallen. Bei den 9-Jährigen ist es fast genauso, da sind es 9. Bei den 10-Jährigen sind es 11, bei den 11-Jährigen sind es 12. Und dann auf einmal wird die Zahl also erheblich größer, 15, 15, 16 und 17. Und die Zahl wird natürlich entsprechend kleiner. Dann wurden nun Aufzeichnungen der Gemeinden untersucht, wo diese Leute also leben, zu denen sie gehören, wie viele von diesen so früh Getauften mit ihrer Taufe unzufrieden waren und sich noch einmal taufen ließen, weil sie eben sagten, ich habe damals, als ich 8 war oder als ich 9 war, zwar verstandesgemäß sagen können, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist oder zur Vergebung der Sünden. Ich war aber wirklich nicht in der Lage, das zu begreifen. Jetzt aber glaube ich an Jesus, jetzt will ich ihm mein Leben geben und jetzt will ich wirklich mit Bewusstsein getauft werden. Und das ist das Ergebnis dieser Frage. Jetzt sind also nur die, die übrig geblieben sind, die nicht abgefallen waren, ob die wieder getauft wurden auf ihren Wunsch hin. Und ihr seht, alle 7 von denen, die mit 8 getauft worden waren, haben sich...
Herr Telefon, Herr Zimmermann, bitte.
Haben wir nicht. Alle 7 haben sich später wieder taufen lassen. Von den 9-Jährigen gab es nur einen, der sich nicht taufen ließ. Von den 10-Jährigen gab es immerhin 4. Bei den, wieder ab 12 ändert sich es völlig, da sind es jetzt nur 4, die getauft wurden, während 11 nicht getauft wurden und so weiter. Das ist also, wir sehen, je jünger jemand bei seiner Taufe war, so eher kam es einerseits zum Abfall, das haben wir vorhin gesehen, aber umso unzufriedener war er später, als er also mit Bewusstsein gläubig wurde, mit seiner so früh geschehenen Taufe. Und da ist nun ein letzter Test gemacht worden in diesem gleichen Zusammenhang. Und dieser letzte Test, der fasst nun die Wiedergetauften, wie ich sie einmal nennen will, und die Abgefallenen zusammen und vergleicht sie mit denen, die nicht abgefallen und nicht wiedergetauft sind, die also ihre ursprüngliche erste Taufe als in sehr jungen Jahren noch immer in ihrem Bewusstsein als eine rechte Taufe nach der Schrift aufrechterhalten. Und wir sehen auch hier wieder, bei den 8-Jährigen ist das null. Es gibt 10 Jahre oder länger, mehr als das, sie sind ja schon 25 oder älter. Also es gibt 13, 14 Jahre später niemand in dieser Gruppe von den 25, der diese Taufe, die er mit 8 empfangen hat, noch hat. Entweder sind sie untreu oder sie haben sich noch einmal taufen lassen. Bei den 9-Jährigen gibt es nur einen einzigen, bei den 10-Jährigen gibt es 4 gegen 21 und erst wieder mit 12. Da macht die Zahl einen Sprung, nicht wahr? Und wird dann natürlich immer größer und dann kann man ja schon von Erwachsenen sprechen. Das ist also hier dieser sehr interessante Bezug. Das Alter ist also, muss man ohne weiteres einsehen, diese Zahlen sind zwingend, ein wichtiger Faktor bei der Taufe. Nur 2% aller vor 10 Getauften blieben treu oder waren mit ihrer Taufe zufrieden. Nur 7% der vor 11 Getauften und nur 10% der vor 12 Getauften. Dagegen waren es 44% der mit 12 Getauften, die blieben treu und waren zufrieden mit dieser Taufe, und 60% der nach 12 Getauften auch. Das Ergebnis ist, wer vor dem 12. Lebensjahr getauft wird, fällt höchstwahrscheinlich ab, oder er wird sich irgendwann noch einmal mit Bewusstsein taufen lassen. Ab 12 ändert sich das ins Gegenteil. Warum? Nun wissen wir heute von der Pädagogik und von der modernen Psychologie, dass mit 12 bis 13 Jahren, es gibt immer Ausnahmen, das weiß ich, nach oben und nach unten. Wir reden also nur vom Grundsätzlichen. Mit 12 und 13, also im 13. Lebensjahr, lernt der Mensch abstrakt denken. unsere Erziehungssysteme richten sich danach. Das sogenannte sekundäre Erziehungssystem fängt da an, mit dem 12. und 13. Lebensjahr. Und dort kommt das abstrakte Denken. Die Lehrpläne der Schulen enthalten die Dinge, die abstraktes Denken voraussetzen, erst in diesem Lebensjahr. Nach Apostelgeschichte 5,14 oder 8,12 ist die Taufe für Männer und Frauen, nicht für Kinder. Bei den Juden, wann war man da ein Mann? Im religiösen Sinn. Bitte? Mit 12, also im 13. Lebensjahr. Auch heute noch haben die Juden die Bar Mitzpa, wo also der Sohn zum Mann erklärt wird, kann dann in der Synagoge vorlesen und so weiter, am 13. Geburtstag. Also wir sehen hier, wie das dem entspricht. Und Jesus, wir haben ja in seinem eigenen Leben diese gleiche Sache, hat das also auch so getan. Damit bin ich also am Ende des Abschnitts über das Profil eines Bekehrten. Und das sind die verschiedenen Daten, wenn ich das noch einmal kurz ins Gedächtnis zurückrufe. Wir haben also einmal gesehen, homogener oder heterogener Hintergrund der Hauptbezugsgruppe. Wir haben dann gesehen, die Wichtigkeit der Änderung oder des Wandels im Lebensablauf. Wir haben gesehen, die Strukturen der Unzufriedenheit, das Maß der Unzufriedenheit und die Art der Unzufriedenheit, richtige oder falsche Gründe. Wir haben den Einfluss des religiösen Hintergrundes gesehen und wir haben über die Bedeutung des Alters etwas gesehen. Jetzt habe ich noch 3 Minuten Zeit oder 4 fast und das ist Gelegenheit, etwas zu äußern oder etwas zu fragen.
Ich würde nur den einen Punkt bestätigen wegen der Gruppe, wo man eine feste Bindung hat. Also da habe ich ein ganz klassisches Beispiel.
Ja, sagst es allen hier, damit sie dich verstehen.
Wir haben ein Mädchen gewonnen und die kam aus einer ganz starken katholischen Familie, wo alle dabei waren. Und sie hat das Evangelium gut verstanden. Aber man hat gemerkt, dass die Bindung zu ihrer Familie so stark ist, dass sie jetzt auch sehr abgefahren ist. Das war mir eine ganz gute Bestätigung.
Ja. Nun, warum machen wir das alles hier? Warum hat der Buddha Jäckle das Buch veröffentlicht? Warum waren manche von uns fasziniert, als sie das Buch gelesen haben? Und wozu haben wir uns entschieden, dass wir das hier einem weiteren Kreis vortragen? Was kann das uns helfen? Seht ihr schon jetzt gewisse Hilfen, die sich daraus ergeben für eure tägliche Verkündigung, für eure persönliche Arbeit? Was kann man zum Beispiel für Fehler vermeiden? Ja.
Also man wird einfach wacher und überlegt, dass man gewisse Arbeiten gibt.
Ja.
Man wird gezielter Menschen ansprechen.
Gezielter. Richtig. Nicht mehr so blind wie vorher. Nicht mehr, dass man einfach nicht weiß, wie und was und wann.
Ich glaube, wenn man nur bewusst nach den Regeln vorgeht, dann kann man leichter Versuchung verfallen, die Leute einfach als Missionsobjekte zu sehen. Aber wenn man alle diese Steigen in sein Bewusstsein aufnimmt, sodass man automatisch sie verarbeitet irgendwie, dann kann man zum Beispiel eben aus der Tatsache, dass beispielsweise unser ganzes Leben der Destabilisierung geprägt ist,
ja,
kann man da automatisch das Ganze mit.
Ich will euch ein kleines Beispiel geben. Jeder von uns hat verschiedene, gleich, wir haben alle verschiedene Bekannte, die wir gerne gewinnen wollen. Mein Hauswirt, der auch der Hauswirt vom Rex 11 Jahre war, ist noch nie in einer Versammlung mitgegangen. Der Rex hat ihn immer eingeladen, 11 Jahre lang, umsonst. Ich habe ihn im ersten Jahr eingeladen, umsonst. Im letzten Oktober ist sein Neffe, das ist der einzige Nachkomme der ganzen Sippe, tödlich verunglückt mit 24 durch einen Unfall. Und ich habe ihn dann angesprochen und habe ihm gesagt, wie jäh auch er aus dem Leben gerissen werden kann. Und da war er ganz nachdenklich und wollte kommen, aber seine Lebensgefährtin hat dann quergeschossen. Und vor 4 Wochen hat er einen Herzanfall und jetzt kam er wieder in den Garten und da habe ich ihn wieder angesprochen und habe ihm gesagt, in 3 Wochen kommt der Rex und redet und Sie haben es jetzt gesehen und Sie müssen selber vor Gott Rechenschaft geben, ob nun Ihrer Frau das gefällt oder nicht gefällt. Es wird so sein und er hat mir versprochen zu kommen. Ob er nun kommt, es steht dahin. Aber das habe ich bewusst getan. Ich habe gedacht, jetzt hat der Mann diese Änderung, diesen Schock, er beschäftigt sich, jetzt musst du zufassen. Nicht, weil jetzt ist er bereit, wo er vorher nicht war. Da waren aber noch zwei Hände oben. Josef?
Vielleicht darf ich auch ein Beispiel sagen. Ich habe es von Kumpel zu Heimbibelstunden und da ist ein ganz Konservativer, der ältere Herr, der schon 60 Jahren die Bibel liest und sich praktisch auch fast nichts sagen lässt. Und eine katholische Gruppe habe ich, zwei junge Leute, oder Mittelalter, die sind schon seit 10 Jahren leben die zusammen und die so weit auch entfernt sind, genau auf der anderen Seite. Aber ich möchte euch kurz sagen, am Freitag heiraten sie jetzt, nach 10 Jahren Zusammenleben. Jetzt an diesem Freitag, aufgrund natürlich der Bewährung, der Erkenntnis, die sie gewonnen haben, sie sind doch keine Christen, und sie haben mich gebeten, praktisch dabei zu sein, das Gebet zu sprechen, zum Mittagessen. Also, nur dass ihr seht, genau das, was wir hier gelesen haben. Und jetzt muss ich lernen, dass ich meine Kraft, die ja auch oder die Zeit einteilt, dass man da mehr investiert, dass man das andere alles vergisst, den Hintergrund, weil der andere wahrscheinlich, wie sagt man denn, sich sicherlich sehr schwer belehren muss.
Wolfram?
Ja. Ich glaube, dass auch bei dieser Anwendung der Erkenntnisse, die wir hier haben, dass immer genügend Spielraum sein muss für das Wirken Gottes.
Also ja, nicht das, ich bin froh, dass du das sagst. Ich hatte mir das vorgenommen am letzten Tag. Es ist, niemand soll denken, dass das rein mechanisch geht. Und ihr seht ja auch, es gab auch Leute, die sind bekehrt worden aus dem genauen Gegenteil. Nicht wahr? Das ist also nicht so, dass das von vornherein hoffnungslos ist und dass wir nicht allen das sagen sollen, für alle beten und bei allen versuchen, aber dennoch können wir auch lernen daraus und können uns lenken lassen und leiden lassen aus solchen Erfahrungen.
Es wäre auch vielleicht gut, einmal die Evangelisation Jesu unter diesem Gesichtspunkt zu sehen oder zu betrachten, ohne dass man da das in ein Schema fressen will. Ja? Das einfach mal offen wach sein für diese Gründe.
Ja, die gibt es. Ihr werdet staunen, was ihr dann findet, wenn ihr wach seid dafür. Das, die Menschen damals waren nicht anders als heute. Zum Beispiel war die ganze Zeit, als das Evangelium kam, im Galaterbrief steht, die Zeit war reif. Die ganze Zeit war im Umbruch. Die alten heidnischen Religionen hatten abgewirtschaftet, die Leute suchten. Und das war genau der Zeitpunkt, in dem der Sohn Gottes kam und das Licht. Zeitpunkt, in dem der Sohn Gottes kam und das Licht des Evangeliums aufbrach. Also da war eine große Wandlung und viele andere Dinge. Wir müssen schließen. Sehe schon wahrscheinlich, aber seit gestern Abend.